Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 3. Ich weiß von dir, was du nicht weißt. Von Florian Güsken aus Stern Nummer 5 vom 23. Januar 2020. Gelesen von Florian Eib. Nie war es leichter, die ganze Welt mit Lügen zu füttern und jeden Einzelnen von uns gezielt zu manipulieren. Die Internetkonzerne profitieren davon. Stehen wir vor einer Apokalypse der Wahrheit? Barack Obama blickt konzentriert in die Kamera und zieht vom Leder. Präsident Trump ist ein Vollidiot, schimpft er. Ein Knaller. Und hier noch einer. Bei dem US-TV-Sender CBSN gibt Mark Zuckerberg zu, dass er nach der Weltherrschaft greift. Wer die Daten kontrolliert, kontrolliert die Zukunft, sagt der Facebook-Chef. Auch das eine Weltnachricht. Eigentlich. Denn in Wahrheit sind beide Videos Fälschungen. Fakes. Ja, Obama und Zuckerberg sprechen täuschend echt, sogar die Lippen sind synchron. Doch die Videos sind mit künstlicher Intelligenz manipuliert, mit einer Technik des Maschinenlernens, dem Deep Learning. Deshalb heißen diese Fälschungen der jüngsten Generation auch Deep Fakes. Bei Obama und Zuckerberg hatten ihre Macher noch Gutes im Sinn. Sie wollten aufrütteln, warnen. Ihr dürft jetzt nicht einmal mehr glauben, was ihr seht. Was für eine Wucht manipulierte Videos in unserer hypernervösen, aufgebrachten Welt entfalten können, musste dann Nancy Pelosi erfahren. Im vergangenen Jahr wurde die mächtige US-Demokratin bei einem Auftritt gefilmt und sprach schleppend undeutlich, als ob sie verwirrt oder betrunken wäre. Das schien zumindest das Video zu zeigen, das eine konservative Gruppe auf Facebook postete. Sofort wurde es millionenfach gesehen und geteilt. Schaut doch, Pelosi hat sich nicht mehr im Griff. Dabei hatten die Fälscher nur die Geschwindigkeit der Aufnahme gebremst. Ein billiger Trick war das. Ein Cheap Fake. Mehr war aber nicht nötig, um Trumps Fankurve zum Grölen zu bringen. Anfang dieses Jahres wurde auch Joe Biden, der demokratische Präsidentschaftskandidat, Opfer so eines Cheap Fakes. Seine Antworten bei einem Auftritt wurden zu einer rassistischen Behauptung zusammengeschnitten und verbreitet. Fake News. Gefälschte Nachrichten, Lügen und Manipulation auf Facebook. Das alles klingt nach Brexit-Kampagne und Trumps erstem Wahlkampf schrill vertraut. Tatsächlich zeigt sich jetzt, das alles war nur der Beginn einer Ära, in der das Manipulieren der Wahrheit so leicht ist wie nie. Deepfakes heben das Fälschen dabei auf eine neue Stufe. Manche sehen sie deshalb als Reiter einer Informationsapokalypse. Auf das, was da auf uns zukommt, sind wir nicht vorbereitet, warnt die Harvard-Forscherin Joanne Donovan. Die wachsende Täuschungsindustrie gefährde die nationale Sicherheit, zumindest in den USA. Die Fälschungskrise bedrohe den Lebensalltag aller Bürger. Sprünge in der digitalen Technik haben die Waffen der Lügner noch schärfer werden lassen, zugänglicher und billiger. Bots können Menschen in Dialogen simulieren, Deepfakes täuschen in Bild und Bewegung. Selbst Hobbypropagandisten können so Fakten durch Fakes ersetzen und damit ein Milliardenpublikum erreichen, auf Facebook, YouTube oder Twitter. Ist eine Lüge erst einmal in der digitalen Welt, lässt sie sich schwer einfangen. Denn die Informationsschleudern können Lug und Trug oft nicht schnell genug eindämmen und manchmal wollen sie es auch nicht. Dabei geht es nicht immer um Politik. Deepfakes etwa werden vor allem als digitale Waffen gegen Frauen eingesetzt. 96% dieser Fälschungen sind Pornos. Die Gesichter weiblicher Stars, von Taylor Swift etwa, der Popsängerin, werden auf Körper von Pornodarstellerinnen montiert. Im vergangenen Jahr sorgte die Foto-App Deep Nude für Wirbel. Sie ermöglicht es, Frauen auf Fotos automatisch auszuziehen und schuf so eine neue Variante der massenhaft verbreitbaren Erniedrigung. Jeder einzelne von uns wird individuell manipuliert. Wir leben online, schlüpfen ständig durch unsere Smartphones auf die digitalen Plattformen. Die sind zur Basis fast allen Miteinanders geworden. Niemandem gegenüber sind wir so ehrlich. Es ist also alles angerichtet, um uns zu steuern und zu programmieren. Technologien und soziale Kräfte verbinden sich, um Einfluss darauf zu nehmen, wie wir denken, wahrnehmen und handeln, schreiben der Jurist Brad Frischman und der Philosoph Evan Salinger. Sie sprechen vom technosozialen Gestalten. Und das geschieht oft heimlich, weil die Strippenzieher nichts davon haben, wenn sie für Aufklärung sorgen. Sie lockt das Geld. Wer gestaltet die Wirklichkeit? Von Überwachungskapitalismus spricht die Ökonomin Shoshana Zuboff. Von einer Manipulation um des Profits willen der Silicon Valley-Kritiker Tristan Harris. Aber egal, wie sie genannt wird, für unseren Alltag birgt die digitale Manipulation gewaltige Risiken. Wie sollen wir miteinander reden, streiten, wenn wir uns nicht darauf einigen können, was grundsätzlich stimmt? Wie soll das gehen, wenn ich nicht einmal weiß, ob mein Gegenüber echt ist? Und wie frei sind wir, wenn wir nicht erkennen können, wer da gerade unsere Wirklichkeit gestaltet und mit welcher Absicht? Der britische Künstler und Autor James Briddle sieht uns mittendrin in einem neuen Zeitalter der Finsternis und warnt davor, das als Zukunftsgeklingel abzutun, als Dystopie. Das ist nicht Science Fiction, sagt er, sondern Gegenwart. Aber noch gibt es Hoffnung, denn es regt sich Widerstand gegen die digitalen Manipulationsmaschinen und ihre Betreiber. Immer hartnäckiger sehen sich die selbsterklärten Weltverbesserer aus dem Silicon Valley mit der Frage konfrontiert: Wie hältst du's mit der Wahrheit? Und mit der Drohung: Wenn ihr nichts tut, dann machen wir etwas. Gesetze. Es ist immer ein Alarmzeichen für Gesellschaften, wenn Narren für die Wahrheit kämpfen müssen. Anfang Januar tritt Sacha Baron Cohen im Ballsaal des Beverly Hilton Hotels in Los Angeles auf die Bühne im knallblauen Smoking. Es ist der Abend der Verleihung der Golden Globes, der Filmpreise. Als angeblich kasachischer TV-Star Borat ist der britische Satiriker berühmt geworden, als Typ im neonfarbenen Männerbikini, eine Art Gemächttüte mit Schulterhaltern. Hier soll Cohen nur kurz den Film Jojo Rabbit vorstellen, eine Satire über Nazi-Deutschland. Aber dann schießt er quer. Der Held des nächsten Films ist ein naives, fehlgeleitetes Kind, sagt Cohen. Das Nazi-Propaganda verkündet und nur eingebildete Freunde hat. Sein Name ist Mark Zuckerberg. Wenn Hollywood noch immer die Traumfabrik ist, dann beschreibt Cohen das Silicon Valley der Gegenwart als eine Art Albtraumfabrik. Im vergangenen November warf er Zuckerberg und den anderen Digitalfürsten in einer bemerkenswerten Rede bei der Bürgerrechtsorganisation Anti-Defamation League vor, sie würden sich mehr um ihren Profit scheren als um die Demokratie. Sie würden zulassen, dass Demagogen auf ihren Plattformen an niederste Instinkte appellieren, die Wahrheit zerfleddern, Wissen und Wissenschaft entwertet werden, zugunsten von Verschwörungstheorien. Cohen zitierte eine Überschrift aus der israelischen Zeitung Haaretz, in der es hieß: Überlegen Sie nur, was Goebbels mit Facebook hätte tun können, und gab selbst die Antwort. Facebook biete Politikern die Möglichkeit, Lügen so gezielt zu verbreiten, dass Hitler 30 Sekunden Werbefilme für seine Lösung des Judenproblems hätte schalten dürfen. Die Erklärung, man dürfe Meinungsfreiheit nicht einschränken, ließ Cohen nicht gelten. Es gibt Fakten, sagte er. Die Plattformen sollten die Inhalte auf ihren Seiten an diesen Fakten messen. Die Milliardäre aus dem Valley hätten dieselbe Verantwortung wie etwa Verleger von Zeitungen oder Chefs von Radio- und Fernsehsendern. Die müssen für alles haften, was sie veröffentlichen. Facebook, YouTube und Twitter. Die Plattformen müssen das bisher grundsätzlich nicht, weil die Inhalte nicht von ihnen stammen, sondern von ihren Nutzern. Zwar haben alle ihre Algorithmen trainiert, Hass, Hetze und Gewalt zu entdecken, sie haben tausende Moderatoren eingestellt und arbeiten mit Faktenprüfern zusammen, aber dennoch sind sie rechtlich keine Verleger, weder in den USA noch in Europa. Traditionelle Verlage, auch Stern-Herausgeber Gruner und Jahr gehört dazu, haben freilich ein Interesse daran, dass schärfere Auflagen auch für die digitale Konkurrenz um Werbeeinnahmen gelten. Gleichwohl steht Gruner und Jahr mit einigen Silicon Valley-Firmen in Geschäftsbeziehungen. Ich nutze WhatsApp, also bin ich. Tatsächlich sind die Plattformen viel mehr als Verleger. 3 Tage nach den Golden Globes tritt Tristan Harris im US-Kongress in Washington auf. Es geht um Manipulation und Täuschung im digitalen Zeitalter. Früher hat Harris bei Google gearbeitet. Jetzt ist er Konvertit, ein Mahner. In San Francisco hat er das Center for Humane Technology mitgegründet, eine Art Think Tank und Lobbyorganisation. Die Privatfirmen des Silicon Valley stellten mittlerweile die Infrastruktur für fast alle sozialen Aktivitäten, sagt er. Sie sind zu unseren Augen und Ohren, zu unseren Mündern geworden, über die wir uns orientieren, über die wir kommunizieren und mit denen wir der Welt Sinn geben. Ihre Verantwortung ist noch viel größer als die von Verlegern. Das ist seine Botschaft. Es stimmt, über WhatsApp organisieren wir unser Familienleben, Freunde, die Schulklasse. Google Maps verraten wir, wann wir wo sind. Bei Facebook schauen wir, was die anderen treiben. Sex organisieren wir über Tinder, Spannung über Netflix. Ich denke, also bin ich, sagte der Philosoph Descartes. Ich WhatsAppe, also bin ich, müssten wir sagen. Jede unserer digitalen Aktivitäten hinterlässt Spuren, Daten. Überall sind Sensoren, sogar Gesichter lassen sich nun gut erfassen. Unser Fußabdruck wächst. 500 Megabyte an Daten hinterließ ein Mensch im Jahr 2012 täglich. 60.000 sollen es 2025 sein. Und diese Informationen lassen sich immer raffinierter auswerten. Der Fall Cambridge Analytica hat gezeigt, wie das in der Politik gehen kann. Cambridge Analytica war jene Firma, die Donald Trump half, Wähler mit Hilfe von Facebook-Daten auszumachen, ihr psychologisches Profil zu erstellen und sie dann gezielt anzusprechen. Uns ging es darum, jene Menschen ins Visier zu nehmen, deren Gedanken wir ändern konnten, sagt Brittany Kaiser, eine ehemalige Mitarbeiterin. Wir nannten sie die Persuadables, die Überzeugbaren. Kaiser inszeniert sich mittlerweile als Kronzeugin. In der Netflix-Dokumentation »The Great Hack« beschreibt sie, wie die Firma vorging. Das ist wie ein Bumerang. Sie geben ihre Daten und die kommen dann zu ihnen zurück als gezielte Botschaft mit der Absicht, ihr Verhalten zu ändern. Die Firma hatte angeblich 4.000 oder 5.000 Einzelinformationen von fast jedem Amerikaner. Post, Freunde, Likes. Hatte sie Unentschiedene ausgemacht, wurden die überschüttet. Auf Blogs, auf Webseiten, mit Artikeln, mit Videos, mit Werbung auf jeder nur vorstellbaren Plattform, bis sie die Welt so sahen, wie wir es wollten, sagt Kaiser. Wir nahmen sie nicht nur als Wähler ins Visier, sondern ihre ganze Persönlichkeit, sagt Christopher Wiley, ein anderer ehemaliger Mitarbeiter. Einer der Vorreiter dieser psychografischen Analyse ist Michał Kosinski, ein junger Professor der Elite-Universität Stanford im Herzen des Silicon Valley. In Vorträgen erläutert er, wie leicht man mit Computern allein aus Facebook-Likes Rückschlüsse auf die Persönlichkeit ziehen kann. 240 Likes und der Computer kennt sie besser als ihr Partner. Und auch das ist erst der Anfang. Künstliche Intelligenzen analysieren nun Daten aus allen Lebensbereichen, suchen Muster, sagen Entwicklungen, Möglichkeiten, Verhalten voraus. Das klingt mal toll, wenn es darum geht, Brustkrebs zuverlässiger zu erkennen, mal gespenstisch, wenn Unternehmen Bewerber automatisch auswählen lassen, Banken automatisch Kredite vergeben oder die Justiz die Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern errechnen möchte. Der österreichische Arbeitsmarktservice, so etwas wie die Bundesagentur für Arbeit, hat einen Algorithmus testweise bewerten lassen, welche Chancen ein Arbeitsloser hat, noch Arbeit zu finden. Und in den USA dringt die künstliche Intelligenz tief in das Denken und die Kreativität von Menschen vor. Googles Programm Smart Compose vervollständigt automatisch Sätze, die Menschen angefangen haben zu schreiben. Motto: Wir denken das für dich zu Ende. Tatsächlich ist auch die Wahrheit der intelligenten Algorithmen umstritten. Denn die sind nie neutral. Ihr Wissen hängt von den Datensätzen ab, mit denen sie lernen. Die können voller Vorurteile stecken. Und auch die innere Mechanik von Programmen ist nicht wertfrei, denn Daten lassen sich so oder so bewerten. Dennoch liegt diese Mechanik allzu oft im Dunkeln, sind die Algorithmen wie Blackboxes, Betriebsgeheimnis, sorry. Der Künstler James Briddle hat eine interessante Erklärung, warum es uns in der digitalen Welt so schwer fällt, den Unterschied zu erkennen zwischen wahr und falsch. Es gebe einfach zu viele Informationen, argumentiert er. Und zum ersten Mal seit Beginn der Aufklärung führe mehr Information eben nicht automatisch zu besserem Verstehen, sondern zu Irritation. Ein Stück weit seien wir als Nutzer dabei Opfer der Profitgier der Konzerne, die mit unserem Unverständnis Geld verdienen. Ein wenig aber seien wir an unserer Machtlosigkeit auch selbst schuld, denn oft bemühten wir uns nicht, die Techniken hinter den Computern zu verstehen. Es ist nicht akzeptabel, sagt Briddle, dass die meisten Menschen nicht im Mindesten wissen, wie die Dinge funktionieren, die sie jeden Tag benutzen. Die Politik immerhin ist aufgewacht. Es gibt geradezu eine neue Lust, Big Tech-Grenzen aufzuzeigen. Die Europäische Union hinkt bei digitalen Innovationen oft hinterher. Wenn es jedoch darum geht, etwas zu regulieren, sind die Europäer vorn. Gegen Google und Facebook hat Brüssel hohe Bußgelder verhängt, damit sie den Wettbewerb nicht ausbremsen. Die Datenschutzgrundverordnung gilt in den USA als vorbildlich. Und auch in Sachen Wahrheitsfindung ist es Brüssel ernst. Es gibt jetzt einen Code of Practice on Disinformation, eine freiwillige Selbstverpflichtung der Konzerne. Demnach berichten sie regelmäßig, wie sie mit Desinformation umgehen, eigentlich jährlich, vor der Europawahl im vergangenen Mai sogar monatlich. Anfang dieses Jahres will die Kommission ihre Analyse veröffentlichen, ob die bisherigen Maßnahmen ausreichen. Grundgesetz für das Internet. Ein wichtiges Gesetz ist in Brüssel ohnehin in Planung. Der Digital Services Act. Im Detail ist dazu noch wenig bekannt, aber im Kern soll diese Richtlinie regeln, welchen Haftungsregeln die Plattformen unterworfen werden. Konkret könnte es um Vorgaben für Werbung, für die Moderation von Inhalten, aber auch um die Transparenz von Empfehlungsalgorithmen gehen, etwa auf YouTube. Das alles könnte Teil von einer Art europäischem Grundgesetz für das Internet werden. Die Beratungen dazu sollen im ersten Quartal 2020 beginnen. Es gibt Vorbilder. In Deutschland verpflichtet das Netzwerkdurchsetzungsgesetz die Plattformen, offensichtlich rechtswidrige Inhalte binnen 24 Stunden zu löschen, nachdem sie darauf aufmerksam gemacht worden sind. Die Kritik an dem Gesetz ist groß, aber es hat der Digitalindustrie erstmals klar gemacht, wer das Sagen hat: die Politik. Und auch inhaltlich gibt es klare Empfehlungen, etwa von der Datenethikkommission der Bundesregierung. Die schlägt vor, Algorithmen, die relevant sind für die Demokratie, zu kennzeichnen und sie besonderen Transparenzpflichten zu unterwerfen. Die Meinungsmaschinen der großen Konzerne müssten demnach gläsern werden. In den USA sind die Konzerne spätestens seit dem Skandal um Cambridge Analytica unter Druck geraten. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren fordert sogar, Big Tech zu zerschlagen, und selbst im Silicon Valley knirscht es. Mitarbeiter wehren sich gegen Aufträge des Verteidigungsministeriums, Kritikerinnen prangern die Frauenfeindlichkeit des Männer-Techno-Clubs an, plötzlich wird über Arbeitnehmerrechte gestritten. Die Gesellschaft hat begonnen, die Gründer und ihre Kreaturen zu bändigen, auch im Ringen um die Wahrheit. Twitter hat entschieden, keine politische Werbung mehr zu schalten, aus Angst vor Lügen und Missbrauch. Google hat die Zielgenauigkeit politischer Anzeigen eingeschränkt. Nur Facebook hält Kurs. Will ab Sommer lediglich weniger politische Werbung einspielen. Man wolle die Meinungsfreiheit nicht einschränken. Facebook hat auch nicht vor, politische Werbung auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, wie Mark Zuckerberg im US-Kongress erklärte. Deepfakes, das immerhin hat Facebook gerade versprochen, werde man löschen, sobald man sie erkenne. Ihre vermehrte Nutzung stellt eine bedeutsame Herausforderung für unsere Industrie und Gesellschaft dar, heißt es im Firmenblog. Das manipulierte Video der scheinbar verwirrten oder betrunkenen Nancy Pelosi wird auf Facebook dennoch weiter abrufbar sein. Das sei ja gar kein Deepfake, hieß es. Zu den ganz billigen Fälschungen dürfen sie in den Fankurven der Populisten weiter grölen. Deepfakes. Mithilfe künstlicher Intelligenz erstellte Fotos oder Videos, die Menschen etwas tun oder sagen lassen, was nicht der Wahrheit entspricht. Der Begriff ist dem Deep Learning entlehnt, einer Variante des Maschinenlernens. Cheap Fakes. Fotos, Videos oder Tonaufnahmen, die mit einfachsten Mitteln manipuliert worden sind. Redepassagen werden zusammengeschnitten, das Sprechtempo verlangsamt oder beschleunigt. Human Downgrading. Ein Begriff des Silicon Valley-Kritikers Tristan Harris. Er fasst die negativen Effekte der digitalen Industrie auf Menschen und Gesellschaften zusammen. Eine umfassende Abwertung menschlichen Miteinanders. Nudging. Algorithmen drängen, schubsen Nutzer auf sanfte Art zum Klick auf ein Produkt oder eine Aktion. Dark Patterns. Fallen, dunkle Muster, auf Websites oder in Apps, die eine Handlung provozieren. Die Cloud. Die Wolke ist ein externer Daten- und Softwarespeicher, der von Dritten verwaltet wird. Faktenchecker. Facebook kooperiert mit Faktenprüfern, die gemeldete Inhalte hinterfragen und im Zweifel kennzeichnen. Illegale Inhalte, in Deutschland zum Beispiel Hakenkreuze, werden von Algorithmen und menschlichen Moderatoren bewertet und zuweilen gelöscht. Techlash. US-Politiker wie die Demokratin Elizabeth Warren liebäugeln mit einem Gegenschlag. Sie wollen Digitalkonzerne aufspalten wie einst die Öl- und Stahlgiganten. Europa geht bereits mit hohen Strafen gegen Firmen aus dem Silicon Valley vor und verbessert den Datenschutz. Wie schütze ich mich? Alles, was wir mit digitalen Geräten tun, wird von sozialen Netzwerken, Werbefirmen und Tech-Konzernen beobachtet und verwertet. Die besten Tricks für mehr Datensicherheit. Bezahlen statt gratis. Die schlimmsten Datensammler überhaupt sind Gratis-Apps. Nicht wenige erschleichen sich bei der Installation Berechtigungen auf dem Smartphone, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Und wir stimmen bedenkenlos zu. Beispiel WhatsApp. Fast jeder nutzt die praktische Chat-App. Dass diese im Hintergrund heimlich Daten sammelt, nehmen die meisten in Kauf. Dass es auch anders geht, zeigt die Alternative Threema. www.threema.ch. Die App kostet einmalig 3,99 €, schnüffelt aber nicht auf dem Telefon des Kunden herum und ist auf Dauer werbefrei. Ein ähnliches Geschäftsmodell hat der Maildienst Posteo. Der ist zwar nicht gratis wie Googles Gmail, dafür kann man sicher sein, dass bei Posteo der Mail-Inhalt nicht nach werberelevanten Inhalten gescannt wird. Kosten 1 € pro Monat. www.posteo.de. Nicht kommerzielle Software nutzen. Wo kostenlos draufsteht, steckt nicht immer Datensammelei dahinter. Dann nämlich, wenn der Dienst nicht von einem gewinnorientierten Unternehmen, sondern von einem gemeinnützigen betrieben wird. Zugegeben, manche dieser Angebote sind mit Komforteinbußen verbunden. So sind Open-Source-Programme für Computer zwar durchweg gratis, und in der Regel auch frei von Schnüffelfunktionen, aber Windows, das mit dem Negativpreis Big Brother Award ausgezeichnet wurde, durch Linux zu ersetzen, www.ubuntu.com, bekommt nicht jeder hin. Firefox installieren. Der Browser Firefox ist mindestens so leicht zu bedienen wie die Konkurrenz und in Sachen Datenschutz haushoch überlegen. Firefox gehört zur Mozilla-Stiftung, die für ein gesundes Internet kämpft, in dem der Datenschutz respektiert wird. Deshalb blockiert Firefox automatisch Werbetracker, die kleinen Software-Schnipsel also, die in Websites eingebaut werden, um unsere Aktivitäten aufzuzeichnen und an die Werbeindustrie zu verschicken. Firefox ist auf jedem digitalen Gerät ein Muss. Es gibt ihn gratis für Computer, Tablets und Smartphones auf den Plattformen Windows, Mac und Linux, aber auch für Android und iOS. www.getfirefox.com. Nicht nur Browser, auch andere Dienste werden inzwischen unkommerziell betrieben, zum Beispiel der kostenlose Messenger Signal, www.signal.org, als WhatsApp-Alternative. Eine Alternative zum datensammelnden Doodle-Kalender hat der Verein Digitalcourage e.V. eingerichtet. poll.digitalcourage.de. Handy richtig konfigurieren. Mit keinem Gerät lassen sich Menschen so gut ausforschen wie mit Smartphones. Sie führen sekundengenau Protokoll über unser Leben, wissen, wo wir sind, was wir machen, mit wem wir was zu tun haben und welche Interessen wir haben. Leider gibt es, was den Datenschutz angeht, keine wirklich empfehlenswerten Smartphones. Weder iOS noch Android legen großen Wert darauf. Grundsätzlich gilt, dass der Konzern Google, der das Android-Betriebssystem herausgibt, ein großes Interesse an den Daten seiner Nutzer hat. Denn Googles Geschäft basiert im Kern auf Werbung, das von Apple jedoch auf Hardware. Doch auch das iPhone kann zur Datenschleuder werden, zumindest durch die Apps, die auf ihm installiert sind. App-Berechtigungen setzen. Wer nicht aufs Handy verzichten kann, sollte darauf achten, Apps zu benutzen, die möglichst datensparsam sind. Grundsätzlich gilt, je weniger Apps, desto besser. Apps, die man nicht mehr benötigt, sofort deinstallieren. Bei allen anderen Apps lohnt es sich, die Datenschutzeinstellungen durchzugehen. Für Android, Einstellungen, Apps, für iOS, Einstellungen, Datenschutz. Braucht das Online-Game wirklich Zugriff auf mein Adressbuch? Das ist etwas mühsam, denn das geht jeweils nur einzeln für jede App. Weniger googeln. Wer will, kann praktisch sein gesamtes digitales Leben bei Google verbringen. Mit Android-Handys, Chromebook-PCs, YouTube, Chrome-Browser, Google-Apps, Gmail, Google Drive, Cloud-Speicher mit Textverarbeitung und Tabellenkalkulation. Das ist praktisch, denn es reicht, sich einmal einzuloggen, um all diese Geräte und Dienste nutzen zu können. Doch nicht nur wir benutzen Google, Google benutzt auch uns. Der Konzern, dessen Geschäft es ist, Werbung zu verkaufen, ist einer der größten Datensammler der Erde. Zum Beispiel sammelt er umfangreiche Standortdaten und Aktivitäten. Welche genau, kann man hier nachschauen. www.google.com/maps/timeline und myactivity.google.com. Wer mag, kann unter diesen Adressen Googles Sammelwut ein wenig einschränken. Noch besser ist es, Google nicht einfach alle Daten zu geben, indem man seine Aktivitäten über unterschiedliche Dienste verstreut. Zu Google-Diensten gibt es inzwischen jede Menge Alternativen, darunter auch viele datenschutzfreundliche. Beispiele: die Suchmaschinen DuckDuckGo und Startpage. Die finanzieren sich zwar auch durch Werbung, schnüffeln ihren Nutzern aber nicht nach. Wer nicht will, dass Google alles mitkriegt, was man mit seinem Android-Handy macht, kann den Dienst teilweise von dem Gerät verbannen. Zum Beispiel Einstellungen, Konten, Google, Konto entfernen. Das bedeutet dann allerdings, dass man sich beim Installieren neuer Apps jedes Mal neu im Play Store einloggen muss. Bar bezahlen, in lokalen Läden einkaufen. Auch wenn der Kurswert des Bitcoin wieder gefallen ist und Facebooks Digitalwährung Libra weiter auf sich warten lässt, Bezahlen übers Netz setzt sich immer mehr durch. Aus Datenschutzsicht ist das bedenklich. Denn auch PayPal, Kreditkarten, Apple Pay und andere erzeugen digitale Spuren, da jeder Bezahlvorgang aufgezeichnet wird. Allein aus diesen Daten lässt sich ein detailliertes Persönlichkeitsprofil erstellen und nutzen. Konzerne wie Amazon tun das längst, zum Beispiel indem sie eigene Kreditkarten herausgeben. Auch Kundenkarten wie Payback sollten vermieden werden, denn auch sie haben in erster Linie den Zweck, unser Nutzerverhalten aufzuzeichnen, auszuwerten und Profile anzulegen. Keine Sprachsteuerung. Dienste wie Alexa, Siri und Google Assistant können praktisch sein, doch sie sind in zweierlei Hinsicht problematisch. Zum einen protokollieren sie genau, was man mit ihnen macht und lassen diese Informationen zum Beispiel ins Amazon-Kundenprofil einfließen. Zum anderen machen sie die Geräte, auf denen sie installiert sind, faktisch zu Wanzen, die allem, was wir tun, im Hintergrund zuhören. Und das im privatesten Bereich überhaupt, in den eigenen vier Wänden. Dass die Konzerne den Datenschutz nicht im Griff haben, zeigen die zahlreichen Skandale rund um die digitalen Sprachassistenten. Wirklich datenschutzfreundliche Einstellungen kann man bei ihnen nicht vornehmen. Wer ein digitales Einfallstor ins eigene Leben nicht möchte, sollte auf diese Technologie ganz verzichten. Geräte weiterhin mit Schaltern oder Bildschirmen bedienen und auch auf dem Smartphone die Sprachsteuerung ausschalten. Zumindest, bis es eine datenschutzbekömmliche Variante gibt. Weniger smart sein. Fitness-Apps, smarte Autos und vernetzte Fernseher sind ab Werk meist so eingestellt, dass sie beim Datensammeln weitgehend freie Hand haben. Umgekehrt ist es schwierig, das Schnüffeln zu unterbinden. Wenn überhaupt, wird diese Möglichkeit irgendwo im x-ten Untermenü versteckt. Gerade Smart-Home-Produkte haben oft nur einen begrenzten Mehrwert, öffnen aber das eigene Zuhause der Überwachung aus dem Internet und machen es angreifbar. Nicht immer kann man ihre bedenklichen Eigenschaften ganz abschalten und muss sich grundsätzlich fragen, ob es immer ein smartes Produkt sein muss. Wenn doch, sollte man die Nutzung zumindest einschränken. Die Fitness-App wirklich nur beim Sport einsetzen, im Alltag aber ablegen. Den Fernseher nur dann mit dem Netz verbinden, wenn man auch wirklich einen Streamingdienst oder eine Mediathek nutzt. Produkte verbessern. Nicht mein Job. Ob Drucker, Staubsauger, Roboter oder Fernseher. Viele Geräte fragen bei der Installation, ob sie die Berechtigung bekommen, zur Verbesserung des Services das Nutzerverhalten mitschneiden zu dürfen. Dabei ist meist unklar, welche Daten erhoben werden und was damit passiert. Im Zweifel keinen Haken setzen. Dabei sollte man sich auch nicht von irritierenden Formulierungen wie beim Entwickeln neuer Funktionen mithelfen oder die Genauigkeit des Services verbessern, einlullen lassen. Aus damit. Ausloggen. Besonders leicht machen wir Internetkonzernen das Ausspähen unseres Lebens, wenn wir bei ihnen eingeloggt sind. Das verstehen manche als Freibrief, unsere Aktivitäten aufzuzeichnen und weiterzugeben. Doch das Ausloggen ist gar nicht so leicht. Vor allem Google und Facebook sind meisterlich darin zu verschleiern, dass sie die ganze Zeit mitsurfen. Zum Beispiel bleibt man bei ihnen eingeloggt, auch wenn man den Browser schließt. Sie platzieren auf fremden Seiten Like-Buttons oder lassen ihre Inhalte in extra Rahmen einblenden. Solche Social Plugins sollte man deshalb grundsätzlich deaktiviert lassen. Auch das Surfen im privaten Modus bringt nichts gegen Datensammelei. Wer sich für Google oder Facebook unsichtbar machen will, muss sich richtig ausloggen. Das bedeutet, Website aufrufen, oben rechts auf das Profilfoto, Google, oder das weiße Dreieck, Facebook, klicken, dann auf Abmelden gehen. Achtung! Manchmal reicht selbst das nicht, etwa wenn im Hintergrund noch eine App läuft, die bei einem der Dienste angemeldet ist. Dann ist man, schwupps, schon wieder drin. Weniger vernetzen. Soziale Netzwerke wie Facebook sind die Datensammler schlechthin. Wer weniger von sich preisgeben möchte, sollte ihre Nutzung unbedingt einschränken. Facebook bietet Möglichkeiten, wie wir unsere Daten vor anderen Nutzern verbergen können. Doch was auch immer wir unserem Chef oder unseren Eltern vorenthalten, der Konzern selbst bekommt das alles nach wie vor zu sehen. Einschränkungen sind unmöglich. Alternativen gibt es nicht. Wer soziale Netzwerke nutzen will, muss in den sauren Apfel beißen und seine Daten zur Verfügung stellen. Aber man sollte sich so selten wie möglich einloggen und seine Likes sparsam verteilen. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 71 13 120. Fax 0341 71 13 125. E-Mail abo@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brei-Schrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2020. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 860 555 92 11 00 83 00 10. BIC WELADE 8LXXX.